Ja, wir sind in Kapitel 11. Kapitel 11 ist ein ganz besonderer Teil im Hebräerbrief, den kann man eigentlich, der passt sonst gar nicht dazu. Man könnte eine eigene Überschrift schreiben. Also die Kapitel 1 bis 10, da ging es um Gründe und Aufforderungen zum Treubleiben im Glauben. Und jetzt spricht er über diesen Glauben. Dreimal hat er das Wort Glauben erwähnt in Kapitel 10, Vers 22. Lasst uns hinzutreten in voller Zuversicht des Glaubens. Und dann Kapitel 10, Vers 38, der Gerechte wird vom Glauben her leben. Vers 39, wir sind nicht des Zurückweichens, sondern des Glaubens. Und jetzt wird dieser Glaube, der Gott die Treue hält, näher unter die Lupe genommen. Er wird jetzt über dieses Wesen des Glaubens schreiben. Was ist der Glaube, der Gott die Treue hält? Was ist überhaupt Glauben? Die ersten Verse, zwei Verse, sind wie eine Definition, eine Erklärung des Wortes Glauben. Wir lesen, es ist aber der Glaube, die standhafte Zuversicht des Gehofften. Das Überzeugtsein von Dingen, die nicht gesehen werden. Denn durch diesen oder in diesem Glauben wurde den Alten Zeugnis abgelegt. Also, wir haben hier, ich habe das schon hier auf der Folie ein bisschen aufgegliedert, drei Sätze. Das erste im Vers 1, der Glaube ist die feste Zuversicht. Das Wort kann auch mit Gewissheit übersetzt werden. Also dann würde es heißen, der Glaube ist die feste Gewissheit dessen, was man hofft. Oder die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das, was man hofft, das haben wir jetzt schon öfters gesehen, das ist die Hoffnung. Das, was uns bevorsteht, was den Gläubigen hier bevorsteht, an die dieser Brief geschrieben ist. Eine herrliche Zukunft hat er ihnen vor Augen gemalt schon mehrmals, hat er geredet von dieser Hoffnung. Und er sagt, Glaube heißt eine standhafte Zuversicht oder eine feste Gewissheit, dass man diese Dinge bekommen wird, auch wenn man sie jetzt noch nicht sieht. Zweitens, Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, die noch in der Zukunft liegen, unsichtbare Wirklichkeiten, die aber in der Zukunft liegen. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also man hat Gewissheit über die zukünftigen Dinge, die kommen werden. Es hat nichts zu tun mit Zweifel, ja vielleicht wird es einmal so sein, sondern der Glaube, wer wirklich glaubt, hat auch Grund dazu, Gott zu vertrauen, dass er das, was er über die Zukunft versprochen hat, dass wir auch wirklich einhalten wird. Und jetzt spricht er darum, wieso kann man denn Gott glauben, dass diese Dinge in der Zukunft eintreffen werden? Nun, er gibt jetzt eine ganze Reihe von Beispielen. In Vers 2 sagt er, durch den Glauben haben die Väter Zeugnis erlangt. Also Gott hat den Glauben der Väter Zeugnis gegeben im Wort, in der Bibel. Also Gott bezeugt den Glauben dieser Väter in der Bibel. Gott hat sich das Leben der Vorväter angeschaut und hat uns dann schriftlichen Bericht überlassen von ihrem Glauben. Also Gott gibt uns Zeugnis über den Glauben dieser Männer des Glaubens im Alten Testament. Und da werden uns jetzt eine ganze Reihe von solchen vor Augen geführt. Und das beginnt dann mit Vers 3. Wo bin ich? Vers 3. Grundlegendes über den Glauben. Wir lesen Vers 3. Durch Glauben oder im Glauben vernehmen wir, dass die Welten durch Wort Gottes bereitet worden sind, sodass das Gesehene, das Sichtbare, nicht aus dem das in Erscheinung tritt, geworden ist. Also das Sichtbare ist nicht aus dem Unsichtbaren geworden. Im Glauben vernehmen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also durch den Glauben erkennen wir die Kraft Gottes. Gott hat die Welt erschaffen. Aus dem Unsichtbaren hat er das Sichtbare gemacht. Heute leben wir von sichtbaren Dingen, Dinge, die wir sehen und hören und riechen und schmecken und tasten. Und deshalb denken wir, das, was fest ist und was man riechen kann und tasten kann und so weiter, diese Sachen sind wirklich. Aber die Bibel sagt, es gibt noch andere Dinge, die viel wirklicher sind als die Dinge, die man angreifen und hören und tasten und fühlen kann. Und diese anderen Dinge sind geistliche Wirklichkeiten. Und manchmal haben wir Schwierigkeiten, das Sichtbare loszulassen für das Unsichtbare. Nun, er sagt uns, die sichtbaren Dinge sind aus dem Unsichtbaren gekommen. Vorher war das Unsichtbare und aus dem Unsichtbaren heraus ist die sichtbare Welt gekommen. Die unsichtbaren Dinge waren vorher schon da. Sie sind viel fester und viel gewisser als die sichtbaren Dinge. Und der Glaube, der rechnet mit solchen unsichtbaren Dingen, der rechnet mit der Kraft des Wortes Gottes. Der Glaube rechnet damit, dass Gott in der Lage ist, allein aus dem Wort Gottes, allein aus dem Reden, die ganze Welt zu erschaffen. Gott sprach, es werde Licht, und da war Licht. Am ersten Tag erschuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann hatte diese Erde, die war formlos und gestaltlos und inhaltslos, und dann hatte die Erde in 6 Tagen ausgeformt und gefüllt. Die ersten 3 Tage hat er Ordnung geschafft, hat er geformt, und die zweiten 3 Tage hat er gefüllt. Alles nur immer und immer nur durch das Wort Gottes. Überhaupt alles, was Gott tut, tut er durch das Wort. Das ist ein wichtiger Satz. Wenn Gott irgendwas tut, dann tut er das, was er tut, durch sein Wort. Und deshalb ist für uns das Wort Gottes so wichtig, auch für die Hebräerchristen, das Wort Gottes so wichtig. Also, durch den Glauben vernehmen wir, dass die Welten durch Wort Gottes bereitet worden sind, sodass das Sichtbare aus dem Unsichtbaren geworden ist. Und dann Vers 4. Im Glauben brachte Abel Gott ein Opfer dar, das mehr war oder besser war als Kains, durch welchen Glauben ihm bezeugt wurde, ein Gerechter zu sein, da Gott Zeugnis über seine Gaben ablegte. Und durch ihn, durch den Glauben, redet er, Abel, noch immer. Durch ihn redet er noch, nachdem er gestorben ist. Also jetzt ist der erste Mann, der uns hier, von dem hier berichtet wird. Es geht um Abel. Er hat ein Opfer dargebracht. Das bestand aus Gaben. Kain hat auch ein Opfer gebracht. Der hat auch, und sein Opfer bestand auch aus Gaben. Der Kain hat das gebracht, womit er zu tun hatte, die Früchte des Feldes. Und der Abel hat das gebracht, womit er zu tun hatte, die Tiere, war ein Viehzüchter. Und haben Gott etwas gebracht. Und Gott schaute auf das Opfer Abels, aber auf das Opfer von Kain schaute er nicht. Er hat nicht hingeschaut. In den Kinderbibeln steht da so, ist es so gezeichnet, dass der Rauch von dem Opfer von Kain, der geht wieder zum Boden runter und der andere Rauch steigt auf zu Gott. Na, so war es nicht. Aber Gott hat hingeschaut auf Abel und Gott hat nicht hingeschaut auf Kain. Und Kain hat sich sehr geärgert über Gott und hat sich gedacht, na, wenn Gott mich nicht anschaut, dann schaue ich ihn auch nicht an. Hat auf den Boden geschaut. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, warum schaust du auf den Boden? Wenn dein Inneres, dein Herz gut ist, dann kannst du aufblicken zu mir. Dann musst du nicht auf den Boden schauen, wie ein trotziges Kind. Und dann hat Gott den Kain gewarnt. Er hat gesagt, die Sünde lauert vor der Tür. Pass auf, Kain. Du sollst über die Sünde herrschen. Die Sünde hat Verlangen, dich zu beherrschen. Pass auf, Kain. Nun, Kain ließ sich nicht sagen. Aber was uns jetzt beschäftigt, ist der Abel. Wieso war das Opfer von Abel besser? Was war das Bessere? Aber vielleicht muss man da den Text sich anschauen. In 1. Mose 4 genau lesen. Dort heißt es, 1. Mose 4, Vers 2 am Ende, Abel wurde ein Schafhirt und Kain wurde ein Ackerbauer, Vers 3, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Merkt ihr, da ist ein Unterschied. Was bringt der Kain und was bringt der Abel? Kain bringt Früchte des Erdbodens. Aber Abel bringt von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Bitte? Von den Erstlingen. Der Kain bringt irgendetwas. Ja, genau, das ist es. Kain bringt irgendetwas und Abel bringt das Beste, was er hat. Das erste Tier, das sind die stärksten, die Erstlingstiere. Das ist wichtig, die besten Tiere. Von den Erstlingen hat er gebracht. Und von dem Fett, das Fett ist das Beste des Opfers. Das Fett, für uns ist, wir schneiden heute das Fett weg und denken, wir brauchen kein Fett, wir haben schon genug Fett. Aber damals brauchte man Fett, ja. Das war wichtig, man hat viel gearbeitet und da braucht man Fett, Speck und so weiter. Und das bringt er dem Herrn. Das Beste, wenn wir später lesen, das Beste vom Opfer ist das Fett.
Was wäre dann bei Kain das Beste gewesen?
Ja, was wäre das Beste gewesen? Was meint ihr? Der Acker bringt Früchte? Die Erstlingsfrüchte. Die ersten Früchte, die der Acker hervorbringt. Später hat Israel das gelernt. Sie sollten die Erstlingsfrüchte dem Herrn geben. Erstlinge der Ernte gehören dem Herrn. Das war zu Ostern. Zu Ostern hat man die erste Ernte, die erste Kornähre geerntet. Und die hat man dem Herrn dargebracht. Passt jetzt ziemlich gut in die Jahreszeit hinein. Erstlingsfrucht. Aber das lesen wir bei Abel und bei Kain nicht. Wir lesen auch im 1. Johannesbrief, dass das Herz von Kain nicht passte. Das Herz stimmte nicht überein. 1. Johannes 3, Vers 12. Kann das jemand vorlesen?
War er und er erschlug seinen Bruder. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.
Interessant. Er hat ihn erschlagen, weil seine Werke böse waren. Das heißt, die Werke waren vorher schon böse und nachher hat er ihn erschlagen. Zuerst war die Herzenshaltung, die war nicht richtig. Und dann kam die Tat. Die Herzenshaltung ist ein böses Werk. Und dann kam die Tat, dass sie ihn erschlagen. Bitte.
Auf welcher Grundlage beurteilt Johannes das so? Weil im Prinzip hat er ja auch nicht mehr Text vom alten Bund, als wir auch heute haben.
Ich denke, er hat es gesehen an der Art, wie, ich weiß es natürlich nicht, ich bin ja nicht Johannes, aber es könnte, man kann vermuten, dass er das gesehen hat aus der Art, wie Kain mit Gott umgeht, oder? Ja. Gott warnt ihn. Und er lässt sich gar nicht sagen. Er ist zum Blick trotzig auf den Boden. Das zeigt seine Herzenshaltung schon.
Das ist aber auch, ich denke, bei Abel
Parabel sieht man zuerst Gott und dann dich. Und bei Kain sieht man zuerst dich und dann Gott.
Ja, interessant. Her. Das Ich ist ihm wichtiger. Und auch, es spielt den Beleidigten und so weiter. Das Ich steht im Zentrum. Bei Kain. Also, durch Glauben, wir gehen zurück zu Hebräer. Durch Glauben oder im Glauben brachte Abel dieses Opfer. Wenn er es im Glauben darbrachte, dann muss er eine Information gehabt haben. Denn man kann nur etwas im Glauben tun, wenn man Information hat. Man kann nicht, wenn man keine Information hat, kann man nicht etwas im Glauben tun. Also wenn mir jemand sagt, komm, ich führe dich aufs Eis und jetzt steigen wir also aufs Eis drauf und dann er sagt mir, komm, steig aufs Eis. Und ich sage, ja, ich weiß ja nicht, ob mich das Eis trägt oder nicht. Dann kann man nicht sagen, ja, musst einfach glauben. Das trägt dich dann schon, wenn du es glaubst. Das wär fatal. Also ich muss zuerst Informationen haben und muss wissen, wie dick das Eis ist. Und dann kann ich sagen, okay, dieses Eis, das hält mich. Das ist einen halben Meter dick. Da kann man drauf springen. Da geschieht überhaupt nichts. Ja? Also, zuerst Information und dann kann man im Glauben handeln. Und wenn Abel, wenn es von Abel hier heißt, dass er aus Glauben gehandelt hat oder im Glauben gehandelt hat, dann musste er also Information haben, dass Gott gerne ein Opfer hat. Und er musste auch irgendwie von den Eltern her irgendwie oder vom Überlegen her musste er die Information haben, zu wissen, dass Gott nur das Beste gebührt. Gott gehört das Beste, weil Gott der Höchste ist. Und ihm gehört alle Ehre. Jedenfalls hat er im Glauben gehandelt. Und deshalb war das Opfer mehr wert als das Opfer von Kain. Und auf diese Weise wurde ihm bezeugt, dass er gerecht ist. Also Gott sagte, das ist gut, das ist gerecht, das ist richtig, was du tust. Gott gab ihm dieses Zeugnis, indem er wohlwollend auf das Opfer schaute. Und der andere nicht. Dem anderen gab er kein Zeugnis, konnte er dieses Zeugnis nicht ausstellen. Also Gott gab Zeugnis über seine Gaben.
Thomas, ganz kurz.
Ja.
Dass bei Abels Opfer auf Blut geflossen ist, das hat nichts damit zu tun.
Es wird manchmal gesagt, dass das Opfer Abels sei deshalb besser, weil Blut geflossen ist. Aber das hat nichts zu tun, denn Gott nimmt auch, wir wissen aus der Bibel, dass Gott nicht nur Blutopfer will. Gott will auch andere Opfer. Die Israeliten haben jedem Erntedankfest, haben sie ihre Gaben gebracht. Dann gibt es noch Speisopfer, dann gibt es noch das Wein, das Trankopfer und so weiter. Das hat alles nichts mit Blut zu tun und doch ist doch Gott angenehm. Von daher, das geht schon zu weit. Der Text selber sagt einfach, es war das Bessere. Es war das Beste überhaupt, was er gebracht hat. Ja, und durch diesen Glauben redet er noch. Also Abel redet noch zu dieser Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, war der Glaube Abels immer noch am Reden. Das heißt, Gott hat dem Abel Zeugnis gegeben und dieses Zeugnis blieb erhalten bis zur Zeit vom Hebräerbrief und bis heute. Wenn wir aus Glauben handeln, stellt Gott auch uns ein Zeugnis aus, ein gutes Zeugnis, sagt er sehr gut. Bekommen wir eine sehr gute Note von ihm. Und durch diesen Glauben ist man ein Zeugnis dann auch für andere. Ein Vorbild. Und so ist hier Abel ein Vorbild. Der nächste ist Henoch. Durch den Glauben erlangte Henoch Gottes Wohlgefallen. Kapitel 11, Vers 5. Im Glauben wurde Henoch versetzt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn versetzte, also in die andere Welt versetzte, heißt es ja, entrückte. Denn vor seiner Versetzung ist ihm bezeugt worden, Gott wohlgefallen zu haben. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter sein wird. Henoch ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Henoch es heißt hier, es wurde ihm bezeugt, dass er Gott wohlgefallen hat. Ich habe hier, ich merke gerade, ich habe meine Folie vergessen. Was lernen wir hier? Erster Punkt. Ohne Glauben kann man nicht wohlgefallen. Es ist, der Sinn des Lebens ist, Gott wohlzugefallen. Das lesen wir mehrmals in der Bibel. Der Sinn des Lebens ist, der Sinn für einen Menschen, warum lebt ein Mensch? Der größte Sinn des Lebens ist, diesem Gott wohlzugefallen. Paulus sagt, dafür lebt er. 2. Korinther 5, Vers 9. Kann jemand lesen? 2. Korinther 5, Vers 9, da sehen wir, was Paulus sagt über den Sinn seines Lebens. Wofür lebt er eigentlich? Vers 9. Kann jemand vorlesen?
Infolgedessen ist es unser Streben, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim, sei es nicht daheim.
Dafür lebt Paulus. Es ist mein Bestreben, einer zu sein, der ihm wohlgefällt. Ob zu Hause oder nicht zu Hause. Ob im Himmel oder auf der Erde. Ich will Gott wohlgefallen. Das heißt, Gott Freude machen. Wohlgefallen heißt Freude machen. Wenn jemand den Eltern wohlgefällt, dann macht er den Eltern Freude. Wenn jemand Gott wohlgefällt, dann macht er Gott Freude. Gott Freude zu machen, ist für den Menschen der Sinn des Lebens und auch das Glück des Lebens. Und dieser Henoch, der lebte aus Glauben und ohne Glauben kann man nicht wohlgefallen. Folgedessen muss er also einer gewesen sein, der Gott wohlgefallen hat. Und was lernen wir noch? Wir lernen in Vers 6, dass er einer war, der Gott sucht. Das heißt hier, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein wird. Also, das lernen wir von Henoch heraus. Der Glaube Henochs führte ihn dazu, dass er Gott suchte. Und zwar, das Wort Gott suchen wird oft falsch verstanden. Gott suchen heißt im Alten Testament Gott aufsuchen. Im Griechischen heißt es hier, ihn mit Fleiß aufsuchen. Das heißt, viel Gemeinschaft suchen mit Gott. Hiskia suchte den Herrn. Das heißt, er interessierte sich, was ist der Wille des Herrn? Und er hat gebetet und er hat ihm vertraut. Er hing an dem Herrn, dieser Hiskia. Und Henoch auch. Henoch suchte den Herrn mit Fleiß. Immer wieder suchte er ihn. Immer wieder ging er ins Gebet. Das Glauben hängt zusammen mit Beten. Man kann nicht sagen, ich glaube an Gott, ohne ein Gebetsleben zu führen. Und es ist auch abhängig voneinander. Wenn wir beten, und im Gebet drücken wir auch Vertrauen aus. Wenn wir beten, dann stärkt uns das. Dann stärkt das die Beziehung zu Gott. Werden wir Beter, wie Henoch einer war. Von Henoch lesen wir in 1. Mose 5, Vers 24, Henoch wandelte mit Gott. So kurzer Satz. 1. Mose 5, Vers 24. Henoch wandelte mit Gott. Und im Hebräischen steht hier ein Wort, das bedeutet hin und her gehen. Hishtachaveh heißt es. Hin und her gehen heißt ständig mit Gott wandeln. Jeden Schritt. Ein Schritt hin, ein Schritt her. Er ging jeden Schritt mit Gott. Das heißt, er hat alles mit Gott getan, alles im Vertrauen. Und er hat es auch, es hat sich auch mit sicherlich im Gebet ausgedrückt, denn er sagt hier, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, im Gebet suchen, ein Vergelter sein wird. Also muss Henoch auch einer gewesen sein, der gebetet hat. Stetiges Schritt halten mit Gott. Jeden Schritt mit Gott. Jeder Schritt mit Gott, mit Gott, mit Gott. Stellt euch vor, jeden Schritt im Leben, alles, jede Sekunde wollte er mit Gott sein. Das hat Gott sehr gefallen. Gott hatte eine richtige Freude an diesem Henoch. Das ist für uns eine große Ermutigung. Glauben bedeutet also, mit Gott Schritt zu halten. Er war ein Beter. Weiter lernen wir über Henoch, dass er diente. Steht nicht hier im Text, aber im Judasbrief, Vers 14 und Vers 15, können wir lesen, Judasbrief, das ist knapp vor der Offenbarung, Vers 14, Henoch, der siebente von Adam, weissagte diesen mit den Worten, siehe, der Herr kommt inmitten seiner heiligen Zehntausenden, also inmitten seiner Engel, um über alle Gericht zu halten und über alle ihre Ehrfurchtslosen zu strafen. Und alle ihre Ehrfurchtslosen zu strafen, wegen all ihrer ehrfurchtslosen Werke, mit denen sie sich in ehrfurchtsloser Weise vergingen, wegen all des Harten, das ehrfurchtslose Sünder gegen ihn redeten. Henoch lebte offensichtlich in einer Zeit, als es viele Menschen gab, die nicht mit Gott lebten. Ehrfurchtslose Menschen. Nun, wir lesen ja dann später, dass die Sintflut kam. Und es gab schon ehrfurchtslose Menschen. Und Henoch, er verkündete, er weissagte, steht es hier, er weissagte von einem Gericht. Das heißt, er war ein Prophet. Sein Glaube führte ihn in einen Prophetendienst. Als Verkünder diente er. Und dann lesen wir, dass sein Glaube belohnt wurde. Glaube wird belohnt. Gott hat ihn zu sich genommen. Ohne Sterben. Es sind nur ganz wenige Menschen. Also ich kenne nur noch den Elia und den Herrn Jesus. Nun, der Herr Jesus ist gestorben, aber er ist dann auferstanden und dann in den Himmel gefahren. Elia wurde auch in den Himmel aufgenommen und Henoch wurde in den Himmel aufgenommen. Was interessant ist, der Henoch hatte einen Sohn. Wie war das? Wie alt war er? 65? 65 Jahre alt? Hatte einen Sohn bekommen, der hieß Methuselah. Methuselah war der älteste Mensch der Welt. Also jedenfalls der von dem berichtet wird. Der wurde 969 Jahre alt. Henoch lebte, nachdem er Vater von Methuselah geworden war, lebte noch 300 Jahre und war dann 365 Jahre. Und mit 365 Jahren wurde der Henoch in den Himmel genommen. Noch sehr jung, eigentlich, oder? Sehr jung, im Vergleich zu damals, zu den anderen. Ich habe mal ausgerechnet, das Durchschnittsalter, wenn man Henoch nicht mitzählt, das Durchschnittsalter der anderen Leute, von denen die Lebenszeit angegeben wird, war 912 Jahre zwischen Henoch und Noah. 912 Jahre. Und er wurde nur ein Drittel so alt wie die anderen. Gott hat ihn mitgenommen. Und man muss sich vorstellen, das muss ein großer Schock gewesen sein. Plötzlich war der Henoch weg. Sein Sohn hieß Methuselah und interessant, der Name dieses Sohnes, ich weiß es nicht, ob das ein Zufall ist, aber man kann diesen Namen Methuselah deuten als sein Tod sendet es. Methu heißt sein Tod, Shelach heißt er sendet es. Jetzt könnte man meinen, sein Tod sendet was? Na, wovon hat er denn gesprochen die ganze Zeit der Henoch? Was war sein Thema? Was war sein Predigtthema? Gericht. Es kommt der Herr mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten. Gott greift ein, Gott kommt im Gericht. Ja? Gott greift ein und wird ein Gericht halten. Und der Namen seines Sohnes nennt er sein Tod, sendet es. Und was interessant ist, das Gericht kam im Jahr des Todes von Methuselah. Als Methuselah gestorben war, dann kam das Gericht, das Sintflutgericht. Genau im gleichen Jahr. Ich glaube, das war 1656 nach Adam. Exakt in dem Jahr kam das Gericht. Und ihr müsst euch vorstellen, als der Henoch weg war, da müssen sich manche Leute ziemlich geschreckt haben. Jetzt hat er immer vom Gericht gepredigt und jetzt, wo ist er jetzt? Das heißt, er wurde nicht gefunden. Hebräer 11, Vers 5. Er wurde nicht gefunden. Sein Vater war Jared, 527 Jahre alt. Vielleicht hat er ihn gesucht. Sein Großvater war 592 Jahre alt, Mahalalel. Sein Urgroßvater Kenan, 662 Jahre alt. Die suchen den, wurde nicht gefunden. Der Ururgroßvater Enosch war 752 Jahre alt. Der Urgroßvater Seth war 857 Jahre alt. Sein Sohn war 300 Jahre alt. Sein Enkel war auch schon geboren, der junge Kleine, 113 Jahre alt. Sie alle kannten den Henoch. Und dann war Henoch plötzlich weg, er wurde nicht gefunden. Wo ist der Henoch? Gott hat ihn mitgenommen. Ein kleines Mädchen soll eine Geschichte erzählt haben über den Henoch. Sie hat gesagt, sie stellt sich das so vor, der Henoch, der ist jeden Tag mit Gott gewandelt und hat einen Spaziergang gemacht. Und es war sehr schön, mit Gott zu reden. Und jeden Tag wurde der Spaziergang ein bisschen länger. Und dann sind sie mal wieder unterwegs gewesen und dann waren sie schon so weit von zu Hause entfernt, dass Gott zu ihm gesagt hat, weißt du, heute gehst du nicht nach Hause. Heute kommst du mit mir nach Hause. Und dann hat er ihn mitgenommen. Und dann war er weg, der Henoch. Vielleicht war es wirklich so. Jedenfalls, er hielt an Gott fest. Er ging Schritt für Schritt mit Gott. Er lernte ihn wirklich gut kennen und er pflegte ein enges Verhältnis mit Gott und er war gehorsam. Er lebte aus dem Glauben. Also der Text sagt hier, durch Glauben hat Gott ihn versetzt. Durch Glauben hat er ihn mitgenommen, in die andere Welt versetzt, sodass er den Tod nicht sah. Ohne Glauben ist es unmöglich, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter sein wird. Das ist hier die Lektion. Die Lektion von dem Glauben Henochs. Ups. Entschuldigung. So. Noah. Gehen wir zu Noah. Im Glauben bereitete Noah, als ihm Weisung erteilt war über die Dinge, die noch nicht gesehen wurden, in gewissenhafter Einstellung eine Arche zu. Also im Glauben oder durch Glauben bereitete er eine Arche. Und was steht weiter? Zur Rettung seines Hauses, durch welchen Glauben er die Welt verurteilte und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Von Noah erfahren wir, Gott sagt zu ihm, es kommt eine Flut und Noah regiert mit Glauben. Von Noah erfahren wir auch, dass er genauso wie Henoch mit Gott wandelte. 1. Mose 6, ich glaube es ist Vers 8, Noah wandelte mit Gott. Und Gott offenbart ihm, es kommt ein Gericht und er glaubt, ohne zu sehen, er hatte noch nie sowas gesehen, dass so viel Wasser je kommen sollte. Es war auch schwer vorstellbar. Wer weiß, wie viel Regen es überhaupt schon gegeben hat zu jener Zeit. Das Klima war anders als heute. Da war ja ein Wassergürtel oberhalb der Wolken. War ein Wassergürtel und das war wie ein Treibhausklima. Und das kann nicht genau gleichen Regen gegeben haben wie bei uns heute. Jedenfalls hat er sowas noch nie erlebt, aber er glaubte, ohne zu sehen, hat er sich dran gemacht, die Arche zu bauen. Das heißt hier mit Ehrfurcht oder in gewissenhafter Einstellung, wörtlich. In gewissenhafter Einstellung, das heißt mit Vorsicht und mit Bedachtsamkeit. Das heißt, er hat Gottes Wort ganz, ganz ernst genommen. Er hat sich genau an das Wort Gottes gehalten. Da lernen wir von ihm, dass der Glaube hält sich ganz genau an das Wort Gottes. Was steht jetzt ganz genau, was steht wirklich geschrieben? Glaube geht vorsichtig und mit heiliger Ehrfurcht mit dem Wort Gottes um. Das hat er getan. Und er glaubte an seine Rettung, dass Gott ihn retten würde durch die Arche. Und er sorgte auch vor für seine Familie. Das heißt, er hat nicht nur an sich gedacht. Wie lange haben sie gebaut? Nicht länger als 80 Jahre. Manche meinen 120 Jahre, das stimmt nicht. Nicht länger als 80 Jahre. Woher weiß ich das? Weil die Söhne schon Frauen hatten, als Gott mit ihm sprach. Die haben schon verheiratet. Nun, wann haben sie geheiratet? Na, man hat früh geheiratet, aber auch nicht zu früh. Wenn wir jetzt einen Durchschnittswert nehmen, dann waren sie 20 Jahre alt, als sie geheiratet hatten, aber sie hatten noch keine Kinder. Sie waren geboren 100 Jahre vor der Flut und wenn sie 20 Jahre ungefähr waren, als Gott mit Noah sprach, dann blieben noch 80 Jahre bis zur Flut. Also haben sie vielleicht haben sie nur 20 Jahre gebaut. Vielleicht haben sie auch nur 10 Jahre gebaut, ich weiß es nicht. Aber sie haben nicht länger als 80 Jahre gebaut. Man hat mitgeholfen in Fürsorge Noah dachte an seine Familie. Kinder gab es noch keine von den Söhnen. Und dann baute er. Sein Glaube drückte sich in Tat aus. Glaube wirkt sich aus. Wer wirklich glaubt, der tut was. Wer wirklich glaubt, wird an die Arbeit gehen. Und das heißt hier, dass sein Glaube eine weite Bedeutung hatte. Eine weitreichende Bedeutung hat. Er entkam zusammen mit seiner Familie dem Gericht, dem schrecklichen Gericht, das Gott über die Erde schickte. Er entrann und er wurde Erbe der Glaubensgerechtigkeit. Das heißt, Gott schenkte ihm die Gerechtigkeit des Glaubens. Das heißt, Gott sagte, du bist gerecht durch deinen Glauben. Du bist so, wie ich mir einen Menschen vorstelle, durch deinen Glauben. Und er verurteilte eine ganze Welt. Durch sein Handeln verurteilte er die Welt. Er kann ja gar nicht anders. Er konnte nicht anders. Er konnte nicht sagen, die Arche ist der einzige Platz, wo man gerettet wird. Aber liebe Leute, ihr könnt ja auch was anderes versuchen. Wenn er weiß, es gibt nur einen Platz, wo man gerettet wird, dann hat er den Leuten auch sagen müssen, und wenn ihr nicht in die Arche kommt, dann geht ihr alle verloren. Das musste er ihnen sagen. Wer nicht in die Arche kommt, geht hundertprozentig verloren. Damit hat er die Welt verurteilt. Die, die nicht geglaubt haben und nicht in die Arche gekommen sind, waren auf diese Welt verurteilt, auf diese Weise verurteilt. Wir können auch nicht anders. Wenn Gott sagt, es gibt nur einen Weg der Rettung, das ist die Arche Jesus Christus, dann müssen wir den Menschen auch sagen, wer nicht an Jesus Christus glaubt, geht verloren. Es gibt keinen anderen Weg.
Eine kurze Frage. Da kann man ja davon ausgehen, dass die ganze Familie Henochs, wenn das Gericht in dem Jahr stattgefunden hat, wo Henoch entrückt wurde.
Nein, nicht wo Henoch entrückt wurde, wo der Sohn gestorben ist. Die sind also
trotzdem, einige oder viele von der
aus der Familie
wanderten dann wahrscheinlich nicht mit Gott, weil von denen ist ja nichts mehr erwähnt.
Ja. Die Nachkommen Henochs, das war dann Lamech und Methuselah, seine Kinder, das waren Lamech und einer der Söhne war ja Noah, der wandelte mit Gott, aber die anderen, wenn er noch Brüder hatte, ja, dann wandelten die alle nicht Gott. Das heißt, aus diesem Geschlecht, auch da vermischten sie sich mit den bösen Menschen. Und in der Bibel steht, die Söhne Gottes vermischten sich mit den Töchtern der übrigen Menschen. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass die Linie Adams, die heißt die Söhne Gottes, haben sich vermischt mit der Linie Kains, das sind die Töchter der übrigen Menschen. Und das heißt, die haben sich auch da vermischt, wenn das richtig ist, diese Deutung, dann würde das auch bedeuten, sie haben also auch geheiratet mit der bösen Linie und haben dann ihre sind alle, da hat sich das Böse ausgebreitet. Gott hatte noch gewartet, aber dann war Schluss. Irgendwann war Schluss. Gott hatte sehr lange gewartet. Der Methuselah wurde älter und älter und älter und Gott zog das Leben von Methuselah noch hinaus. Er wurde der älteste Mensch. In seiner Geduld hat Gott noch gewartet, aber irgendwann kam dann das Gericht. Wir müssen damit rechnen, dass alle diese Verwandtschaft, die ganze Verwandtschaft von Noah, haben alle sich von Gott abgewandt. Das ist ein furchtbarer Gedanke. Aber es ist tatsächlich so. Ganze Verwandtschaft. Der Vater von Noah, wird noch gelebt haben, ja, zu dem Zeitpunkt der Flut. Die wurden recht alt, die Leute. Ja. Brüder von Noah, Neffen und Nichten und sonstige, sie wandelten nicht mehr mit Gott. Also, er verurteilte diese Welt. Und jetzt, wie geht's weiter? Nächstes ist Beispiele aus der Familie der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Nehmen wir Abraham, Vers 8 bis 10. Im Glauben gehorchte Abraham, als er gerufen wurde, auszuziehen an den Ort, den er als Erbe empfangen sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er kommen würde. Im Glauben hielt er sich als Gast auf, hier und da im Lande der Verheißung, wie in einem Fremden. Er wohnte ja in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundfesten hat, deren Architekt und Erbauer Gott ist. Schauen wir uns Abraham ein bisschen näher an. Seine ersten Glaubensschritte, er war gehorsam, heißt es. Das Erste, was wir lesen, im Glauben war er gehorsam. Das Gegenteil waren die Israeliten. Die Israeliten waren im Unglauben ungehorsam, in der Wüste. Der war im Glauben gehorsam. Im Glauben gehorchte Abraham. Wisst ihr, ich bete oft, sage ich, Herr, mach mich zu einem gehorsamen Menschen. Ich weiß, wenn ich gehorsam bin, gehorsam deine Taten tue, dann wird Frucht entstehen. Das war aus dem Leben Abrahams auch entstanden. Wo er gehorsam war, da entstand Frucht für die Ewigkeit. Beten wir, Herr, hilf uns, gehorsam zu sein, wie Abraham und andere. Im Glauben gehorchte Abraham, als er gerufen wurde, auszuziehen an den Ort, den er als Erbe empfangen sollte, und zog aus, wusste nicht, wohin er kommen würde. Man kann sich vorstellen, wie die Nachbarn gefragt haben, Abraham, Herr Abraham, was machen Sie da? Sie packen da Ihre Sachen, geht's auf Urlaub? Nein, nicht nur auswandern. Ja, wo auswandern? Wohin wandern Sie denn? Ja, ich weiß selber noch nicht. Was werden die Leute gedacht haben? Der ist völlig durchgedreht. Kopfschütteln. Das war es ihm wert. Er wusste, ich halte mich an Gott und Gott wird mir bis zur nächsten Kurve wird Gott mir den Weg zeigen. Und wenn die Kurve kommt, zeigt er mir das nächste Stück Weges bis zur nächsten Kurve. So ist Gott. Er möchte uns eng bei sich halten. Also was hat er gemacht? Er hat dem bisherigen Leben den Rücken gekehrt und ist losgezogen ins Ungewisse. Das bedeutete für ihn Glauben. Aber es war nicht ohne eine Führung zu haben. Gott hat ihm versprochen, dass er ihn führen wird. Und hat ihm schon ein Ziel vor Augen gehalten. Er wusste, es ist ein Weg ins Ungewisse, aber nicht ohne Führung, nicht ohne einen Führer. Und er hatte eine Verheißung. Er wird einen Ort zum Erbe bekommen. Das heißt hier, an den Ort, den er zum Erbe empfangen sollte. Ist es nicht auch so mit den Hebräerchristen gewesen? Sie mussten dem bisherigen Leben den Rücken kehren. Sie waren mit den Juden gewesen, waren Juden, jüdische gläubige Leute. Und dann haben sie den Messias Jesus kennengelernt, haben sie ihrem bisherigen Leben den Rücken gekehrt und haben einen Weg eingeschlagen ins Ungewisse, einem unsichtbaren Jesus Christus nachzufolgen. Aber sie wussten, es ist nicht ohne Führer. Der Herr wird sie führen in dieser ganzen Zeit der Unsichtbarkeit. Aber sie hatten eine Verheißung. Sie hatten einen Ort vor Augen. den sie zum Erbe bekommen sollten. Und ist es mit uns heute nicht auch so? Wir haben unserem bisherigen Leben den Rücken gekehrt, wo wir in Sünde gelebt haben. Und wir haben uns entschieden, ins Ungewisse zu ziehen, in eine Zukunft im Jenseits. Und die Leute schütteln nur den Kopf. Wohin gehst du? Ich gehe ins Jenseits. Die schütteln nur den Kopf. Wie kann man nur? Du verpasst das Leben. Nein, ich verpasse es nicht. Ich kriege es erst so richtig. Aber wir wissen, wir sind nicht ohne Führung. Wir haben diesen Ort als Verheißung, den gleichen Ort, den Abraham als Verheißung bekommen hat. Eine Stadt, die feste Grundlagen hat. Dann lesen wir das Leben im Lande, Vers 9. Im Glauben hielt er sich als Gast auf im Lande der Verheißung. Also das Erste, was wir hier lernen, er lebt ein Fremdlingsleben. Er wohnt in Zelten. Hat nirgends einen Palast gebaut, obwohl er reich war, sehr reich. Der hatte Hunderttausende von Tieren. Der hatte wahrscheinlich 1000 Knechte, 300 im Haus geboren und wie andere noch hat er eingekauft. Der hatte genug Knechte, Hirten für seine Tiere. Der war ein Riesenviehzüchter. Die anderen haben sich Sorgen gemacht. Der Abimelech hat sich Sorgen gemacht. Der Abraham wird immer reicher und immer mächtiger. Ja. Aber der Abraham baute sich keinen Palast. Er wohnte in Zelten. Zusammen mit seinem Sohn Isaak und später dann auch Jakob wohnten in Zelten. Damit zeigten sie, dass sie hier keine Heimat hatten. Keine Heimat in dieser Welt. Und dann, er erwartete die Gottesstadt. Er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, heißt es. Grundfeste. Grundfeste, die, das heißt Grundlagen, die nicht erschüttert werden können. Ganz feste Grundlagen, deren Architekt und Erbauer Gott ist. Eine Stadt, die Gott gebaut hat oder die Gott baut. Er rechnete also mit einer Heimat nach dem Tode. Er rechnete, dass diese Verheißung sich verwirklichen wird. Er merkte, er wird älter und älter und er wird das nicht sehen, das, was Gott versprochen hat. Er hat gesagt, also dann wird das nach dem Tod kommen. Er wartete auf eine Zukunft, auf eine herrliche Zukunft. Wir auch. Wir sind genauso unterwegs und warten auf eine herrliche Zukunft. Die Hebräer-Christen auch. Sie warteten auf eine Stadt, die im Himmel ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Bevor wir zu Sarah gehen. Achso, nein, wir haben noch 4 Minuten. Also, Sarah, 4 Minuten für Sarah. Sarah, im Glauben erhielt auch Sarah selbst Kraft zur Samenempfängnis und über die Zeit des entsprechenden Alters hinaus gebar sie, da sie den Verheißenden für treu erachtete, weshalb auch von einem, und das einem Erstorbenen, Nachkommen geboren wurden, und so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der unzählbare Sand am Ufer des Meeres. Jetzt kommen die Frauen dran. Wir haben ja einige Frauen da. Also, was einmal wichtig ist über die Sarah, was wir hier erfahren, durch Glauben, sie lebte aus Glauben, sie war eine Frau, auch Frauen dürfen glauben, wunderbar. Sie war eine, die gehorcht hatte, nachdem sie so schwach geworden war. Erinnern wir uns, sie war genau gleich wie Abraham. Der Abraham hört davon und sagt, du wirst von Sarah einen Sohn gebären, und dann hat er gelacht. Abraham lachte, als er das erste Mal hörte, dass die Sarah einen Sohn gebären wird. Die war 90 Jahre alt, fast. Und die Sarah hört es, als sie es hört vom Engel, dass sie einen Sohn gebären wird, hat sie auch gelacht, im Herzen. Und innen im Zelt. Im Herzen gelacht. Und der Engel sagt dann, warum hat Sarah gelacht? Und sie sagt dann, ich habe nicht gelacht. Ja, laut hat sie nicht gelacht, aber im Herzen hat sie gelacht. Und der Engel schaut ins Herz. Das heißt, es war der Engel des Herrn. Die Engel können ja nicht ins Herz schauen, aber wenn es der Engel des Herrn ist, also der Herr selber, der kann ins Herz schauen. Und dann hat sie, und da hat sie sich durchgerungen. Da hat sie geglaubt. Irgendwann da muss sie geglaubt haben. Vorher hat sie gezweifelt und gelacht, aber dann hat sie geglaubt. Das ist sehr ermutigend. Der Herr, manchmal lachen wir auf und wir glauben nicht und dann merken wir, das war nicht sehr weise. Und dann ringen wir uns durch und sagen, warum vertraue ich eigentlich nicht? Wenn Gott es sagt, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sie war vorher schwach gewesen, aber dann war sie gestärkt innerlich und glaubte. Und dann, es heißt hier, sie achtete den Verheißenden für treu. Sie erachtete ihn für treu. Er achtete ihn treu. Sie dachte, dieser, der die Verheißung gegeben hat, der ist zuverlässig. Also setze ich mein Vertrauen auf ihn. Das ist bei uns auch so. Die Frage ist, wie denke ich über Gott? Wir müssen uns selber die Frage stellen, was habe ich für Gottesbild? Wie denke ich über Gott? Nun, die Bibel wird mir helfen. Wenn ich die Bibel denkend lese, wird es mir helfen, dass ich eine richtige Meinung über Gott bekomme. Manche haben eine falsche Meinung über Gott, die werden gleich bitter und ärgern sich über Gott und so weiter. Es gibt Leute, die sind verbittert, auch Christen. Ich hab Christen kennengelernt, die waren verbittert über Gott. Sehr schade. Aber wenn ich weiß, dieser Gott liebt mich und wenn der was verspricht, der steht hundertprozentig dazu, dann werde ich gefestigt in meinem Vertrauen zu ihm. Ich muss mir ganz klar machen, wer Gott ist. Sie achtete den, der die Verheißung gegeben hatte, für treu. Und was war die Folge? Durch Glauben erhielt Sarah Kraft. Die Folge des Glaubens war, dass sie Kraft bekam. Kraft, um den Samen zu empfangen als alte Frau. Das gilt aber für jeden Menschen auch heute und für jede Frau. Durch Glauben erhielt sie Kraft und erhält sie Kraft. Durch Glauben erhältst du Kraft, das zu tun, was Gott gegeben hat oder was Gott dir aufgetragen hat, was Gott aus dir tun möchte. Durch Glauben erhielt Sarah Kraft. Und sie haben den Samen empfangen und sie hat geboren.
Glauben allerdings an das, was Gott sagt, nicht was ich mir einbilde.
Danke, sehr wichtige Ergänzung. Glaube hat immer mit dem zu tun, was Gott geoffenbart hat. Ich kann nicht mehr irgendwas einbilden. Ich darf nur glauben, was die Wahrheit ist. Bitte glaubt nicht irgendetwas, glaubt nur die Wahrheit. Setz dein Vertrauen nur auf die Wahrheit. Es gibt Leute, die sind krank und dann kommt jemand und sagt, du musst nur fest glauben, dann wirst du gesund. Auf welcher Basis denn? Hast du eine Stimme vom Himmel gehört, die gesagt hat? Oder steht es in der Bibel, du wirst gesund werden? Ja, du musst einfach glauben. Nein, so geht's nicht. Hunderte haben geglaubt, sie werden gesund, blieben krank. Und dann haben sie gesagt, an diesen Gott kann man nicht glauben. Ihr wisst ja warum, was der Fehler war? Die haben gar keine Grundlage. Gott hat ja gar nicht versprochen, dass sie gesund werden. Warum sollen sie gesund werden? Ja, wenn man glaubt. Wenn man was glaubt. Die Wahrheit, nicht die Unwahrheit. Nur weil irgendwer einer sagt, du wirst gesund, ist das noch nicht die Wahrheit. Ich muss das glauben, was die Schrift sagt. Da ist unser Fundament. Und nichts anderes. So mancher hat eine falsche Vorstellung, weil er die Bibel nicht richtig gelesen hat und glaubt an etwas, was nie eintreffen wird. Es gibt Leute, die glauben an Dinge, die nie eintreffen werden, weil sie die Bibel falsch verstehen.
Ja, man liest, Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, könnt ihr Berge versetzen.
Ja.
Aber das muss man aufpassen, was er damit meint.
Das ist in Matthäus 21, wenn ihr Glauben habt, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und alles ist dem möglich, der glaubt. So, Frage. In welchem Zusammenhang? Was glauben? Das muss das sein, was der Herr vorher gesagt hat. Ich kann doch nicht irgendwas glauben. Komm, wir glauben jetzt ganz fest, dass morgen ein großer Helikopter für uns dasteht, dann braucht das man nicht mehr mit dem Auto herumfahren müssen, sondern nur noch fliegen können. Oder eine Drohne, eine große Drohne. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Da geht es um Dinge, von denen ich weiß, Gott will es. Gott will es. Zum Beispiel, Gott will, dass ich ein geduldiger Mensch werde. Gott will in mir Gestalt gewinnen. Gott will, dass das Leben Jesu in mir Gestalt gewinnt. Das weiß ich aus der Bibel. So, kann ich jetzt glauben, dass Gott das tun wird? Ja, aber ich kann das nicht und ich schaffe das nicht und so weiter. Und ich muss lernen, mein Leben, meine Vorstellungen loszulassen und sagen, Herr Jesus Christus, dann sollst du jetzt die Führung übernehmen. Und nicht mehr ich, sondern du. Glauben, ein Glaube, der Berge versetzt, wenn Gott die Berge versetzen will. Das ist vorausgesetzt. Und wenn Gott gesagt hat, ich werde den Berg versetzen, dann kann ich glauben, dass Gott Berge versetzt. Wenn Gott gesagt hat, dass er ein neues Jerusalem bringen wird, dann kann ich glauben, dass es dieses neue Jerusalem gibt. In dem Sinne. Also Glaube muss unbedingt auf die Wahrheit gebaut sein. Ich will nichts glauben, was nicht wahr ist. Gut, machen wir hier die Pause.